Wem gehört die Stadt? Denen, die darin leben oder denen, die in Beton investieren?
Hey, ich bin Sebastian.
Hallo, ich bin der Benni.
Hallo, ich bin Lukas.
Hi, ich bin Hanna. Wir sind GeografiestudentInnen an der Plus-Uni in Salzburg und wir beschäftigen uns heute mit dem Konfliktfeld Wohnen und schauen uns den Wohnraum und Protestbewegungen in Berlin an. Dabei werfen wir einen besonderen Blick auf die Organisation Deutsche Wohnen und Co. aneignen und wie die Medien darüber berichten.
Aber noch ein kleiner Hinweis. Also wir können natürlich nicht den kompletten Wohnungsmarkt in Berlin erklären. Uns geht es hier nur darum, einen kleinen Einblick zu geben in den Wohnungsmarkt in Berlin und was es darauf für Konflikte gibt.
Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Thema Wohnen?
Ja, wir haben uns das Thema Wohnen ausgesucht, weil es Thema ist, das im Grunde jeden betrifft. Ob jung, ob alt, ob reich, ob arm. Jeder hat ja im Grunde ein Bedürfnis danach, einen Rückzugsort zu haben, einen Ort, an dem man sich sicher fühlen kann und wo man sich auch in gewisser Hinsicht einfach selber entfalten kann. Also Wohnen ist einfach auch mit einem Lebensgefühl verbunden. Und was uns eben aufgefallen ist, dass das Thema immer mehr zur Herausforderung wird, aber nicht nur für Studentinnen, sondern allgemein. Also Wohnraum wird immer teurer, wird aber auch immer knapper. Dadurch entstehen einfach Konflikte, die wir uns eben mal ein bisschen angeschaut haben.
Genau, wir haben uns ja die Stadt Berlin ausgesucht. Aber warum ist Berlin eigentlich so geeignet für diese Thematik? Hanna, kannst du es vielleicht ein bisschen genauer erklären?
Gerne. Berlin ist die größte Stadt Deutschlands mit knapp 3,8 Millionen EinwohnerInnen und ist ein Paradebeispiel für die Probleme am Wohnungsmarkt, da die Stadt einfach riesengroß ist und viele Menschen dort leben. Wisst ihr im Vergleich dazu, wie viele in Salzburg leben?
Ich würde jetzt schätzen, vielleicht so 200.000.
Ja, hätte ich jetzt auch so ungefähr geschätzt.
Es sind ca. 160.000. Ich hätte total schlecht auf irgendwie 300.000 geschätzt. Um Berlin jetzt erstmal etwas besser einordnen zu können, gehe ich kurz auf ein paar geschichtliche Hintergründe ein. Das Berlin, was wir heute kennen, ist 1920 aus selbstständigen Gemeinden wie Charlottenburg und Neukölln entstanden und ein paar Landgemeinden und Gutsbezirken wurde damals Groß-Berlin genannt. Über Nacht ist es damals zur Weltmetropole und zur drittgrößten Stadt nach New York und London geworden. Und während der Industrialisierung hat Berlin einen starken Wachstum erlebt. Es sind tausende Menschen in die Stadt gezogen und der Wohnungsraum wurde schon damals immer knapper. Die Folgen waren überfüllte Mietskasernen, dunkle Hinterhöfe und schlechte Hygienebedingungen. Und oft haben 10 oder mehr Personen in 2 oder 3 Zimmern gewohnt. Nach dem Ersten Weltkrieg ist die Lage weiterhin angespannt geblieben. Es gab wirtschaftliche Not und Inflation. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren noch große Teile der Stadt zerstört und hunderttausende Menschen obdachlos. Und in den Jahrzehnten danach gab es dann neuen Wohnungsbestand. Allerdings war die Stadt noch getrennt in Ost und West, jeweils mit eigenen Konzepten und Problemen. Und erst nach der Wiener Vereinigung, vor allem ab den 2000er Jahren, zeigte sich jetzt eine Änderung. Allerdings war der Wohnungsmarkt immer noch extrem unter Druck. Und mittlerweile ist Berlin eine sehr pulsierende Weltstadt, aber die Probleme sind trotzdem nicht weniger geworden.
Also man kann sich ja dann schon denken, wenn man das hört, dass da dass es da zu Konflikten kommen kann. Ich frage mich trotzdem so ein bisschen, also warum genau jetzt Berlin? Was macht es für uns heute so interessant?
Also Berlin ist eine Stadt, die einerseits bekannt ist für ihre vielseitige Kultur, eine lebendige Kunstszene, innovative Start-up-Unternehmen und eine insgesamt reiche Geschichte. Die Stadt wird dadurch zu einem beliebten Tourismusort, der Menschen aus aller Welt anzieht, ob sie zum Beispiel an der Clubszene interessiert sind oder die Stadt selbst kennenlernen möchten. Insgesamt zieht es viele Menschen nach Berlin und die Menschen ziehen nach Berlin aufgrund von Party, Kultur, Studium, Arbeit, Firmenstandorte und aus vielen weiteren Gründen. So sind im Jahr 2023 insgesamt ca. 187.000 Menschen nach Berlin gezogen. Allerdings ist auch ein großer Wegzug zu erkennen, der nochmal die starke Wohnungsmarktbewegung aufzeigt und zu einem Wanderungsgewinn von 32.765 Menschen führt. Da kommen natürlich Fragen auf. Wohin mit den ganzen Menschen? Wie geht es mit dem Wohnungsmarkt und den Mieten? Welche Konflikte entstehen dadurch?
Mit so Fragen beschäftigen sich natürlich einige Wissenschaftler, unter anderem der Sozialwissenschaftler André Holm, der tätig ist an der Humboldt-Uni zu Berlin mit unter anderem Themenschwerpunkten wie Stadterneuerung und Gentrifizierung. Laut ihnen kennen die Mieten in Berlin seit Jahren nur eine Richtung, und zwar nach oben. Die Aufwertung und Verdrängung beschränken sich dabei aber nicht mehr nur auf hippe und angesagte Nachbarschaften, sondern haben weite Teile der Stadt erfasst. Wer nicht zahlen kann, hat kaum noch eine Chance auf eine Wohnung in Berlin. Wenn MieterInneninitiativen versuchen, das Recht auf Wohnen zu verteilen, setzen Immobilienlobbys und Teile der Politik vor allem auf eine andere Lösung, und zwar bauen, bauen, bauen.
Ja, ihr habt jetzt beide, also vor allem du, Sebastian, auch schon angesprochen, dass viele Menschen wegziehen. Ich würde das einfach nochmal ein bisschen zusammenfassen. Zum einen liegt es natürlich einfach an dem Stress in der Großstadt. In Berlin gibt es teilweise Pendelzeiten von über einer Stunde, bis man an seinem Arbeitsplatz ist. Aber es ist einfach auch so, dass die Menschen, wenn sie eh schon monatelang auf eine Wohnung warten, irgendwann vielleicht auch einfach aufgeben und dann nicht mehr so die Zukunft darin sehen. Wenn man das Ganze so ein bisschen zusammenfassen möchte, kann man sagen, dass da einfach mit so der größte Push-Faktor die fehlenden Wohnungen sind.
Du warst selber schon mal in Berlin, oder?
Genau, ja.
Online stand teilweise, dass in Berlin so ein ständiger Kampf mittlerweile entstanden ist. Also so ein bisschen, es wird beschrieben wie Ellbogen auf den Straßen, dass man ständig Sprüche zugerufen bekommt und so eine gewisse Ignoranz anderen Menschen gegenüber entsteht. Und es hat mich irgendwie gewundert, weil ich Berlin, wenn ich darüber nachdenke, eher total offen und herzlich im Kopf habe. Meinst du, es liegt einfach an diesem Wohnungsmarkt, an den Problemen, die entstanden sind? Hattest du auch das Gefühl, als du vor Ort warst? Oder hast du das ganz anders wahrgenommen?
Also ich habe es eigentlich auch eher als recht offene und solidarische Stimmung dort wahrgenommen. Was mir schon aufgefallen ist in manchen Teilen von Berlin, dass da viele Banner hängen mit Protestsprüchen eben auch. Und da geht es eigentlich fast immer um die Mieten. Man hat auch zum Teil Hausbesetzungen gesehen. Also wenn es da wirklich so diese Konflikte gibt, habe ich damals eigentlich so empfunden, dass es da hauptsächlich wirklich auch um die Mieten ging. Mhm. Was wir uns jetzt dann auf jeden Fall gefragt haben, ist, wie es letztendlich aber zu diesen Protestbewegungen kommt. Also was sind so die Faktoren, die dabei wichtig sind, damit sowas auch möglicherweise Erfolg hat?
Also für die Entstehung von sozialen Bewegungen gibt es natürlich verschiedene Erklärungsansätze. Aber so ein bekannteres Modell ist das politische Prozessmodell von Doug McAdam aus dem Jahr 1982. Da sind eben verschiedene Gründe aufgeführt. Einerseits gehört dazu die sozioökonomischen Auslöser, die zum Beispiel ja, Ungleichheit oder in unserem Fall jetzt beispielsweise steigende Mieten sein können. Dann gibt es noch die politischen Gelegenheitsstrukturen, also wie offen generell ein politisches System für friedliche Proteste ist und wie auch die Medienlandschaft aussieht, wie die, also ob die überhaupt über solche Protestbewegungen berichtet. Und wie sie berichtet. Und dann ist natürlich auch immer wichtig, dass es schon so, ja, so vorhandene organisatorische Stärke gibt, also dass es schon Menschen gibt, Einzelpersonen oder kleinere Gruppen, die eben für den Widerstand gegen eine bestimmte Thematik stehen und die sich dann eben ja sozusagen zusammenschließen können und eben was Größeres formen können. Und dann gehört da natürlich auch immer noch so eine kognitive Befreiung dazu, die eben ja so besagt, dass die Menschen eben ja erkennen müssen und auch glauben müssen, dass sie ja was verändern können. Und daraus kann dann eben so eine soziale Bewegung entstehen. Und jetzt nochmal speziell auf die Geografie bezogen, ist natürlich bei der Ort des Protests immer sehr entscheidend. Man kennt es ja, häufig sind die Proteste an ja symbolträchtigen Orten, an berühmten Plätzen. Und diese Orte bekommen dann, also haben entweder schon eine bestimmte Bedeutung oder werden dann eben durch diese Proteste eben so politisch aufgeladen und bekommen dadurch eine neue politische Bedeutung auch. Und im Allgemeinen gelten natürlich Großstädte als Brennpunkte, die eben eine sehr starke Ungleichheit aufweisen, weil sie eben ja so viele Menschen, weil dort eben so viele verschiedene Menschen leben. Aber jetzt nochmal so im Allgemeinen zurück zu dem Wohnungsmarkt. Was sind denn eigentlich so erstmal die Motive von Mietern und Vermieterinnen generell gesehen?
Also ja genau, die Motive, für die zu Protestbewegungen führen, sind aus Mieter- und Vermietersicht getrennt voneinander zu betrachten. Mieterinnen sind vor allem von steigenden Mietpreisen betroffen. Die zunehmenden Mietpreise wiederum sind die Konsequenz einer unzureichenden Wohnungsverfügbarkeit. Und hinzu kommt auch noch die steigende Wohnungsnachfrage, die den Effekt zusätzlich verstärkt. Weitere Motive aus Mieterinnensicht können Probleme mit dem Vermieter sein, beispielsweise durch nicht unmittelbar nachvollziehbare oder scheinbar ungerechtfertigte Nebenkostenberechnungen, Mietpreiserhöhen durch Modernisierungen oder Arbeitsaktivitäten sowie bauliche Mängel oder Unklarheiten, etwa in Bezug auf die Kündigungssicherheit. Ja, und bei der Vermieterinnensicht lässt sich sagen, dass rechtliche und politische Gegebenheiten wie eben die Mietpreisbremse verstärkt im Vordergrund stehen. Mietpreisbremsen erscheinen aus Vermietersicht vor allem aus jenem Grund problematisch, dass sie als Gefahr für persönliche Einnahmequellen erachtet werden, beziehungsweise derartige politische Entscheidungen als Einschränkung wahrgenommen werden. Weitere Gründe können der politisch festgelegte Kündigungsschutz sein oder auch Anzweiflungen von Nebenkosten durch die Mieterinnen unmittelbar, woraus auch innerhalb eines Mietverhältnisses Konflikte resultieren könnten.
Genau, dann haben wir uns jetzt genauer mit den Grundlagen vom Wohnungsmarkt und von den sozialen Bewegungen beschäftigt und können jetzt zur Bewegung Deutsche Wohnen und Co. enteignen kommen.
Wir wollen keine Utopie, wir wollen, dass Wohnen kein Luxus ist. Das ist einer der bekanntesten Slogans von einer der bekanntesten wohnungspolitischen Bewegungen in Deutschland. Deutsche Wohnen und Co. enteignen wurde in Berlin gegründet und richtet sich gegen große private Wohnungskonzerne, die aus Sicht von der Initiative durch spekulativen Wohnungsbesitz und hohe Mieten die Wohnungskrise in der Hauptstadt verschärfen. Wir haben letzte Woche noch spontan versucht, uns mit der Organisation in Kontakt zu setzen, haben bis jetzt immer noch keine Antwort bekommen. Es ist aber auch nicht schwer, online Infos über sie rauszufinden, weil sie so bekannt ist. Sie haben auch eine total große eigene Internetseite, sind auf Social Media vertreten und es gibt auch andere Berichte, wobei wir gleich noch mehr auf die Medien eingehen. Zu den Wohnungskonzernen, über die Deutsche Wohnen und Co. jetzt enteignen jetzt redet, gehören die Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen, Vonovia oder Akelius, bei denen MieterInnen in Bestandswohnungen besonders betroffen sind. Laut der Initiative ist das Geschäftsmodell von diesen Immobilienunternehmen vor allem bestehende Wohnungen aufzukaufen und die Mieten zu erhöhen. Und während die Mieterhöhung jetzt Profite für die Firmen darstellt, vernachlässigen diese trotzdem nötige Reparaturen und die nötige Instandhaltung oder wälzen die Modernisierung einfach auf MieterInnen ab. Diese Wohnungsunternehmen bauen dabei aber auch fast keine neuen Wohnungen. Wenn, dann sind es teure Eigentumswohnungen. Ihr Prinzip ist es eher, Wohnungen zu kaufen und dort die Mieten zu erhöhen.
Deshalb fordert die Initiative eine Vergesellschaftung des Wohnraums, vor allem von Firmen, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen. Konkret bedeutet dies, ihre Wohnungen sollen gegen Entschädigung wieder in öffentliches Eigentum überführt werden und somit die Mietpreise senken. Durch die Vergesellschaftung können über 240.000 Wohnungen die Mieten gesenkt werden, was großen Einfluss auf den restlichen Wohnungsmarkt hätte. Da 80% der Berlinerinnen zur Miete leben, ist es wichtig, dass dies so geschieht, da sonst nur Profitmaximierung und Einzelinteresse von Investorinnen im Vordergrund steht und nicht die öffentliche Daseinsvorsorge und Grundrechte, wie dies eigentlich sein sollte.
Und kann man jetzt auch schon von irgendwelchen Erfolgen sprechen? Also gibt es da schon was zu berichten von der Bewegung?
Ein entscheidender Moment war im September 21. Dort hat eine Mehrheit von 59% der BerlinerInnen für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen mit einem Volksentscheid gestimmt, um selber entscheiden zu können, wie sich die Zukunft der Stadt entwickelt. Und für den Volksentscheid wurde damals von Deutsche Wohnen und Co. Enteignern argumentiert, dass von der Vergesellschaftung die ganze Stadt profitiert, weil öffentliches Eigentum erlaubt nicht nur bezahlbare Mieten, sondern auch Schutz für Kleingewerbe, Raum für Kunst und Kultur, Unterbringung von Geflüchteten oder Schutzräume vor häuslicher Gewalt. Und Wohnraum kann dadurch einfach bedarfsgerechter verteilt werden und nicht nach Einkommen sortiert. Trotzdem, dass damals die Mehrheit für den Entscheid gestimmt hat, war der nicht rechtlich bindend und die Politik und vor allem der Berliner Senat zögert deshalb mit der Umsetzung.
Wir haben jetzt schon vieles zur Vergesellschaftung gehört, aber was das eigentlich genau ist, würde ich jetzt noch erklären. Genau, also in dem Volksentscheid ging es eben darum, dass sich Deutsche Wohnen und Co. enteignen eben auf dem Artikel 15 im Grundgesetz berufen hat, der eben diese Vergesellschaftung erklärt, also die Vergesellschaftung ist eben möglich, also die Vergesellschaftung ist sowas wie die Enteignung, das eben, also dieser Artikel 15 im Grundgesetz erlaubt eben, dass Grund und Boden oder eben Immobilien zum Beispiel zum Allgemeinwohl der Gesellschaft eben an den Staat übergeführt werden darf, natürlich gegen eine Entschädigung. Dieser Artikel wurde aber noch nie angewendet. Aber es wurde zumindest 2023 von einer Expertenkommission bestätigt, dass man eben diesen Artikel, also dass die Vergesellschaftung im Generellen verfassungskonform ist, solange sie eben ja verhältnismäßig ist und eben ja das Gesetz dazu auch gut geregelt ist.
Ja, und heute im Jahr 2025 fordert die Initiative weiterhin ein Enteignungsgesetz und bereitet sich auch auf einen weiteren Volksentscheid vor, diesmal jedoch mit einem konkreten Gesetzesentwurf. Und der Berliner Senat unter der CDU und SPD lehnen diesen aber bisher ab. Zusammenfassen lassen sich die Kernziele also wie folgt. Es geht um eine Rückführung von Wohnungen in die öffentliche Hand, einen Schutz vor Mietwucher und die demokratische Kontrolle über städtischen Wohnraum.
Wir holen uns die Stadt zurück. Das ist ein weiterer Slogan der Bewegung, der eben auch so betonen soll, dass man eben das Wohnen wieder als Grundrecht ansieht und nicht als Ware. Die Webseite wurde ja vorher schon angesprochen, auf der wird natürlich ja sehr positiv über die Bewegung und dessen Fortschritt berichtet. Und es wird auch ja gesagt, wie viele Unterstützer sie schon haben. Und es gibt außerdem ja so Terminkalender, was so für in Zukunft für ja besondere Projekte anstehen. Es gibt so eine Übersicht über die Meilensteine, die sie bisher schon, also was sie bisher schon alles erreicht haben. Und man kann natürlich noch sehr viele Informationen, also sowas wie verschiedene Argumente zur Vergesellschaftung und so weiter finden. Also auf der Webseite gibt es wirklich sehr viele Informationen. Aber die Webseite berichtet natürlich sehr positiv über die Bewegung, aber wie sieht es eigentlich so generell mit den Medien aus? Also gibt es da vielleicht auch Kritiker gegenüber dieser Bewegung?
Also wenn man sich mal so allgemein die Medien dazu anschaut, dann ist es schon eher so, dass die meisten recht positiv darüber berichten. Und man merkt auch, dass gerade so, wenn als dieser Volksentscheid näher kam, 2021, auch recht viel darüber berichtet wurde. Die Bewegung wurde einfach ernster genommen. Ich hätte jetzt hier einfach mal zwei Beispiele quasi aus verschiedenen Positionen heraus. Einmal einen Artikel, der eher positiv darüber berichtet und einen, der das Ganze eher kritisch sieht. Der positive Artikel ist von Jurik Iser aus der Zeit. Der schreibt in dem Artikel einfach auch, dass dieser Volksentscheid eine Chance sein kann, nicht nur für Berlin, sondern wenn der Erfolg hat, eben auch als Vorbildfunktion quasi für andere Städte und andere Bewegungen. Da wird auch nochmal ganz klar betont, dass das eigentlich nicht verwundert, dass solche Bewegungen entstehen in Berlin, einfach aufgrund des Wohnungsmarktes. Auf der anderen Seite wäre der Artikel von Philipp Frohn, der ist aus der Wirtschaftswoche und da kann man sich schon denken, dass der dann quasi eher so die Seite der Unternehmer zeigt bzw. versteht. Da wird zum einen diese Rechtmäßigkeit, die wir vorher schon kurz erklärt haben, angezweifelt. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass quasi diese ganzen Unternehmen, die enteignet werden würden, auch entschädigt werden müssten, also dass das trotzdem mit ziemlich hohen Kosten verbunden wäre. Und letztendlich bezweifelt er auch, ob das dann wirklich einen Vorteil bringen würde für die MieterInnen, weil er halt der Meinung ist, nur weil es dann quasi enteignet ist, wird es ja trotzdem keine neuen Wohnungen geben. Das Ganze bei dem Artikel fand ich interessant, dass man das auch schon so an Begriffen merkt, die der Autor benutzt. Also er schreibt zum Beispiel, die Bewegung wäre sehr radikal, die Unternehmen würden im Visier stehen. Also das, finde ich, sind schon eher kämpferische Begriffe. Und auch das Erste, was man bei dem Artikel gesehen hat, war das Foto, das er dazu quasi gebracht hat. Das waren einige Demonstranten in Geisteruniformen oder Geisterkostümen und es weckt ja auch schon eher ein negatives Bild, also von so einem Schrecken quasi, der da entsteht.
Ja, total interessant ist auch, dass auf der Website selber von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen auch Pressebilder zu sehen sind und die sind sehr friedlich. Sind
deutlich bunter auch. Ja. Also, ja, das stimmt. Ja. Also, aber das ist ja oft auch schon das Erste, was man quasi sieht, wenn man sich so einen Artikel durchliest. Und kann natürlich schon auch sein, dass man dadurch schon mal so eine bestimmte, in so eine bestimmte Richtung lenken möchte.
Ja.
Es ist aber auch so, dass selbst die Medien, die jetzt eher auf der Seite der Demonstranten stehen, teilweise das bezweifeln, ob das wirklich Erfolg haben wird. Sie bemängeln natürlich, dass die Politik da bisher wenig handelt. Aber man kann wirklich viel Infos einfach zu dieser ganzen Aktion finden. Die Frage ist jetzt ein bisschen, wie sieht's mit anderen, mit anderen Bewegungen aus? Gibt's da auch Infos dazu? Wie sind die ausgegangen, dass man da einfach mal so einen Vergleich hat?
Ja, also in Berlin gibt's natürlich noch sehr viele weitere Bewegungen, die sich ja auch mit dem Thema Wohnen beschäftigen. Ich habe mir jetzt speziell die Bewegung Kotti und Co. ausgesucht, weil ich finde, dass es ein ganz gutes, ja, lokales Beispiel ist, das eben ja auch so einen ähnlichen Ansatz hat wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Mhm. Diese Bewegung wurde 2011 gegründet von SozialmieterInnen eben am südlichen Cottbuser Tor. Und die wurde eben gegründet wegen drastischen Mieterhöhungen. Das Gebiet ist eigentlich ein Teil vom sozialen Wohnungsbau und hatte ursprünglich eine Mietobergrenze. Die wurde aber 2011 dann aufgehoben und dort leben eigentlich ja hauptsächlich MieterInnen mit niedrigen Einkommen, auch überwiegend ja mit türkischen Wurzeln, die auch häufig auf Sozialleistungen angewiesen sind. Und eben nach dieser Förderzeit, nach dem Auslaufen dieser Förderzeit, sind dann eben die Mieten stark angestiegen, was natürlich ja eine große Herausforderung für die Bewohner war. Da ist nämlich ein Eigentümerwechsel, hat da stattgefunden. Und zwar gehörte das eigentlich dem GSW, das ist der gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbau, also es war sozialer Wohnungsbau. Und das wurde 2004 eben an Investmentfonds verkauft und dann 2014 von Deutsche Wohnen übernommen, die eben große ja, internationale Finanzinvestoren mit auf ihrer Seite hatten. Und generell organisiert eben Cotti und Co. ja so Mietminderungskampagnen. Und was auch so das Problem an Deutsche Wohnen ist, ist eben, dass sie ja auf Modernisierungen setzen, damit sie eben die Mieten erhöhen können. Was aber eben auch dazu geführt hat, dass es eben starken Widerstand gibt und auch so ja die Vernetzung von verschiedenen Initiativen in Berlin. Und allgemein ist Cotti und Co. kann man so als ja, Vorläufer der Bewegung Deutsche Wohnen und Co. enteignen sehen, weil sie eben so eine der ersten Initiativen waren, die Enteignung von diesen großen Konzernen gefordert hat. Aber generell ist die Bewegung immer noch sehr lokal fokussiert auf das Cottbuser Tor und ist auch heute noch aktiv.
Ja, abgesehen von den beiden Initiativen gibt es natürlich auch noch ganz viele andere, ob es jetzt in Berlin oder in ganz Deutschland oder auch in Österreich ist. Aber wenn wir jetzt auf alle eingehen wollen, dann springt das heute ein bisschen den Rahmen. Um jetzt einen Bogen zu schließen und so ein bisschen zum Ende zu kommen, könnt ihr euch noch an die Frage vom Anfang erinnern? Soll ich die Frage auch nochmal sagen?
Ja.
Okay, wem gehört die Stadt, denen, die darin leben oder denen, die in Beton investieren? Wollen wir da nochmal eine Gesprächsrunde starten?
Ja, also ich finde, man kann es natürlich nicht so pauschal beantworten, aber die Stadt gehören sollte natürlich eigentlich den Menschen, die dort leben und diese Stadt quasi auch formen. Wenn man sich dann aber eben anschaut, wie das in vielen Großstädten heutzutage der Fall ist, hat man ja eher das Gefühl, dass die Stadt dann eben denjenigen gehört, die diesen Wohnraum schaffen. Mhm. Oder was meint ihr?
Ja, also ich sehe das auch ähnlich, dass natürlich die Bewohner, die Stadt so, ja, so einen Charakter geben und diese Stadt auch in gewisser Weise ja so formen sozusagen. Und dass es auch wichtig ist, dass es ja eine Vielfalt in den Städten gibt und ja, dass unterschiedliche Herkünfte aufeinandertreffen. Das gehört einfach dazu in den großen Städten. Und deswegen ja, ist es auch so wichtig, dass es eben ja, bezahlbaren Wohnraum gibt, dass sich eben jeder eine Wohnung leisten kann und auch eine Wohnung finden kann in Berlin. Dass eben ja diese Vielfalt, für die Berlin auch ja eben in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten stand, dass die auch eben ja weiter so bewahrt werden kann.
Ja, ich finde, das Thema Wohnen zeigt auch nochmal viel größere Probleme auf. Also auch die Ungleichheiten, die wir innerhalb einer Gesellschaft haben, in dem jetzt ganze Stadtteile gentrifiziert werden und einkommensschwache Menschen vielleicht auch vertrieben und so Wohnungen, die nicht mehr nur den Wohnungen, sondern sind auch Investitionsobjekte einfach geworden und es geht nicht mehr darum, Menschen ein Zuhause zu bieten, sondern wo kann ich den größten Profit machen? Und das ist natürlich auch ein total wichtiges Thema, mit dem wir uns in unserem Studium beschäftigen. Also werden jetzt so reichere Gesellschaftsschichten von dem in Anführungsstrichen Betongold profitieren, gehen andere halt wieder leer aus. Und zu diesem Thema kann man ja noch ganz viele weitere Podcasts machen, ob es jetzt Eigentum ist, Gerechtigkeit.
Oder wie du auch schon angesprochen hast, jetzt wenn es zum Beispiel auch um Gentrifizierung geht, es gibt ja auch sehr viel Diskriminierung bei der Wohnungssuche, sei es jetzt zum Beispiel aufgrund von einem ausländisch klingenden Nachnamen oder weil eine alleinerziehende Person Kinder hat. Also da könnte man natürlich jetzt noch ewig weiter diskutieren und kommen auch wieder, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, einfach nochmal neue Probleme auf sozusagen.
Mhm. Man hat auch durch die Diskussion jetzt gerade feststellen können, dass gerade in Berlin das Problem doch sehr ausgeprägt ist und sich auch immer weiter verstärken könnte durch die steigenden Mieten und die begrenzten Wohnungen, obwohl eben die Nachfrage steigt und das könnte in Zukunft zu großen Problemen führen. Und man konnte das auch im Zuge der Auseinandersetzung mit der Thematik sehr gut erkennen und die Hintergründe noch näher herausfinden und die Protestbewegungen, die dadurch entstehen.
Ja, aber ich glaube, also uns allen war das schon mal so ein Begriff auf jeden Fall, oder uns ist ja klar, dass es schwierig ist momentan mit dem Wohnungsmarkt. Auch wenn es uns vielleicht nicht persönlich betrifft, kriegen wir das ja von Freunden, Bekannten, wie auch immer mit. Mhm. Aber sich da mal so ein bisschen mit dem Thema eingehender zu befassen, glaube ich, tut auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich mit dem Thema befasst, dass das ein bisschen ausweglos erscheint. Also es ist schwierig, da irgendwie eine Lösung zu finden.
Das sind viele Themen in unserem Studium. Ich finde auch, dass es so ein bisschen einen negativen Beiklang hat. Also wenn man das dann liest, dann ist auch vor allem diese Frage nach der Gerechtigkeit und der Fairness total wichtig. Ja. Und man fühlt sich dann, also ich selber habe das Glück, dass ich noch nie von so einer extremen Wohnungsnot betroffen war, aber man macht sich natürlich Gedanken darum, wie das ist.
Ja, ich finde, man sollte vielleicht trotzdem auch mitnehmen, dass es jetzt ja eben nicht nur um diese Ungerechtigkeit auf dem Wohnungsmarkt geht, sondern eben auch, was Menschen dagegen tun können. Also, dass das schon zu Effekten führen kann, wenn man sich zusammentut und eben auf die Straße geht oder auch in anderer Form protestiert. Auch wenn natürlich jetzt da abzuwarten ist, wie diese ganze Sache final ausgeht. Mhm. Aber dass man da zumindest auch ein bisschen positive Gedanken mitnimmt.
Ich finde auch, die Organisation ist sehr motivierend und mitziehend. Also so wie die ihre Online-Seite gestaltet haben, ist es sehr, also ich habe schon das Gefühl, dass sie sehr, sehr positiv eingestimmt sind und einen dazu verleiten, wirklich auch, man kann helfen und man kann was tun. Und das ist irgendwie auch, finde ich eigentlich ein ganz schöner Gedanke, wenn man da mal nachlesen möchte.
Ja, sehe ich auch so. Ja, also wie gesagt, man könnte jetzt da noch ewig weiter drüber diskutieren, aber das würde jetzt ein bisschen auch den Rahmen sprengen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr das eine oder andere mitnehmen konntet. Bedanken euch ganz herzlich fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.